Vielen Dank, Gérard Beckermann, dass Sie uns das Interview geben. Den Amateurpianistenwettbewerb haben Sie 1989 gegründet. Wie kamen Sie auf die Idee? Was waren Ihre Beweggründe?
Auf die Idee bin ich gekommen, als ich Wirtschaftswissenschaften studierte. Ich langweilte mich dabei zu Tode. Bitte versprechen Sie mir aber, dies nicht weiterzugeben. Gleichzeitig hatte ich mein Diplom am Konservatorium gemacht. Mir wurde bewusst, dass es in dieser Welt noch andere Leute gab, die wie ich waren. Und mit ihnen wollte ich diese Zweiheit teilen, Arbeit und Leidenschaft. Ich glaube, dass Ihre Hörer meine Meinung teilen werden. Wenn man etwas liebt, ist es immer besser, zu zweit zu sein.
Das ist ganz bestimmt richtig. Wie viele Amateurpianisten kamen zum ersten Wettbewerb?
Das weiß ich nicht mehr. Soweit ich mich erinnere, waren es beim ersten Mal etwa 50, vielleicht ein paar weniger.
Zurzeit findet der Wettbewerb immer in Paris statt, und zwar mit einer großen Chance für die Kandidaten, am Ende im Salle Gaveau zu spielen, in der legendären Salle Gaveau, wo Rubinstein und viele andere legendäre Pianisten gespielt haben. Wo fand der erste Wettbewerb statt?
Damals wie jetzt in Paris, aber der Saal war klein. Es war ein Saal im Trocadéro, das Saint-Bösendorfer. Es kamen nur etwa 200 Zuhörer und hier dort befand sich die Haute Volée. In der Jury saßen schon Alexis Weißenberg und Brigitte Engerer. Zum ersten Konkurs, zum ersten internationalen Wettbewerb hervorragende Amateurpianisten hatte ich auch den Geschäftsmann Bernard Arnault eingeladen. Wie Sie wissen, er gilt als reichster Mann in Europa. Schade, dass er sein Talent fürs Klavierspielen nicht perfektionierte.
Aber Bernard Arnault spielt trotzdem gut Klavier?
Soweit ich weiß, spielt er vorzüglich. Er hätte durchaus ein Kandidat sein können. Es hätte mich amüsiert, ihn zu beurteilen.
Und warum hätte Sie das amüsiert?
Denn es ist immer interessant, solche Persönlichkeiten einzuschätzen.
Ja, der erste Wettbewerb war sicherlich ein Abenteuer für Sie. Wie haben Sie den ersten Wettbewerb und dann in der Folge die weiteren Wettbewerbe organisiert? Gab es, wie jetzt auch, eine Vorrunde, wo alle Kandidaten ihre Programme vorstellen und dann ein Halbfinale und dann das Finale?
Ja, das alles gab es schon. Das Wort Runde gefällt mir jedoch nicht. Ich bevorzuge Ausscheidungswettbewerb zu sagen, wenn Sie mir erlauben, weil es bei einem Konkurs keine Runden gibt, wie beim Sportwettbewerb, sondern nur eine Auslese. Ich würde sagen, eine natürliche Auslese, wo nicht Personen gegeneinander kämpfen. Wie Sie wissen, ist der Kampf, den wir am Klavier führen müssen, zunächst ein Kampf gegen uns selbst. In der Kunst bin ich stets selbst mein Gegner. Meinen Nächsten muss ich umsichtig behandeln. Angeblich kann das ein Franzose. Dennoch muss ich mich selbst anstrengen, diszipliniert und sogar hart gegen mich selbst sein. Bevor man vom Erfolg träumen kann, muss man eben schuften.
Das glaube ich ganz bestimmt, aber so geht es ja sicherlich auch den sogenannten professionellen Künstlern. Sie mussten für die Wettbewerbe ja eine Jury zusammenstellen. Wie haben Sie die Pianisten, die Sie gefragt haben, gefunden und wie haben diese Pianisten reagiert? Was haben Sie zu ihnen gesagt?
Seien Sie nicht erstaunt, aber ich habe Ihnen gesagt, dass Sie alle Gründe hätten, nicht zu kommen. Zunächst, weil es ein Sonntag ist. Und dann, weil es auch noch um Musik geht. Und nicht zuletzt, weil Sie sich erholen müssen. Aber ich habe Ihnen vor allen Dingen auch gesagt, dass Sie dennoch einen einzigen guten Grund hätten, zu kommen und zuzusagen. Eines der treuesten Mitglieder des Konkurs war unbestritten die Ehefrau von Arthur Rubinstein. Sie erhielt Kenntnis von meiner Veranstaltung, als sie ins Leben gerufen wurde, unterstützte sie mit Hingabe und war regelmäßig Mitglied der Jury. Mit Begeisterung stand sie mir immer zur Seite. Arthur hätte es geliebt, vertraute sie mir eines Tages an. Der Konkurs ist ein einmaliges Erlebnis in der Welt. Sollten Sie kommen, würden Sie nicht karrieresüchtige Kandidaten wie bei allen internationalen Veranstaltungen in Warschau, Brüssel oder Leipzig antreffen. Sie würden vielmehr vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet interessante Personen entdecken. Leute, die auf eine Karriere verzichtet haben, die aber zutiefst die Musik lieben. Ich glaube, Sie hatten mir auch eine Frage über die Jury gestellt. Davon gibt es nämlich drei Sorten. Erstens die Grand Jury, das heißt jene, die aus Pianisten besteht. Zweitens die Pressejury, die aus Journalisten und Musikkritikern der internationalen Presse besteht, wie Sie zum Beispiel, liebe Elisabeth. Und drittens der Preis des Publikums, der im Saal anwesenden Leute. Jury, Presse und Förderer sind zwar die unverzichtbare Triebfeder des Concours des Grands Amateurs, aber die Bewerber sind und bleiben dessen eigentliche Kraft, eigentliche Seele. Ich bin sehr stolz, wenn ich so viele Journalisten von bedeutenden Medien nach Paris kommen sehe, um an der Pressejury teilzunehmen. Und all das in einem großartigen Saal.
Um welchen Saal handelt es sich hier?
Der Gaveau-Saal oder die Sorbonne, je nachdem. Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass diese drei Wahlen oft einstimmig sind, aber nicht immer. Zum Beispiel ging der Preis letztes Jahr an Thomas Hugh, einen kanadischen Zahnarzt, während das Publikum Mühe hatte, sich zwischen ihm und einem deutschen Kandidaten namens Dominik Winterling zu entscheiden. Sie können sich nicht vorstellen, wie die Deutschen es manchmal schaffen, dem französischen Publikum zu gefallen. Dieser deutsche Kandidat hat das Publikum sehr beeindruckt. Er arbeitet heute für das Heidelberger Frühlingsfestival. Ich bin überzeugt davon, dass er auch dieses renommierte Festival beeindrucken kann. Das ist nicht so schlecht, oder?
Der Wettbewerb, den Sie hier seit vielen Jahren durchführen, ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich habe das Glück gehabt, mehrere Jahre hier schon dabei zu sein, dank auch Ihrer Unterstützung. Mhm. Jetzt ist es natürlich interessant, einmal zu beobachten, wenn Sie sich an die Anfangszeit noch erinnern, vor fast 20 Jahren, welche Art von Problemen sind vielleicht aufgetaucht bei der Organisation und wie hat sich der Wettbewerb dann zu dem Profil auch entwickelt, das er heute hat?
Ich muss Ihnen gestehen, dass ich niemals über Probleme spreche. Probleme muss man für sich behalten, nicht wahr? Das Leben für mich besteht aus Lösungen.
Girard, wie kann man? Sie sind Pianist und im Hauptberuf allerdings Wirtschaftswissenschaftler. Sie sind Professor an der Pariser Sorbonne-Universität. Was waren in Ihrer Laufbahn, in Ihrem Leben die Gründe, dass Sie sich gegen eine professionelle Pianistenkarriere entschieden haben?
Ihre Frage ist mir zu hoch, zu persönlich. Ich rede nicht gern über mich, sondern lieber über andere. So gehen Sie kein Risiko ein und das Interview wird umso lebendiger sein.
Schade, aber sprechen Sie ruhig ein bisschen darüber, welchen Raum die Musik in Ihrem Leben heute einnimmt.
Wissen Sie, ich glaube, dass es in jeder Kunstart und vor allem in der Musik zwei Dinge gibt. Eine Seele und einen Körper. Die Musik sollte Ausdruck der Seele sein. Und um diese Seele zur Entfaltung zu bringen, braucht man Technik, braucht man einen Körper und braucht man Finger. Das ist kein Geheimnis. Wer ein guter Pianist sein will, muss mehrere Stunden täglich üben. Er muss schuften und meistens einsam leben. Ein Konzert dauert 2 Stunden und hinterher bleiben noch 22 Stunden übrig. Eine Karriere besteht aus Reisen, Tourneen, vorgeschriebenen Programmen. Man muss spielen, selbst wenn man gern etwas anderes machen möchte. Es gibt 2 Möglichkeiten für mich. Entweder man macht eine große Karriere und lebt im Flugzeug, weit weg von seiner Familie und seinen Freunden. Oder man macht eine kleine Karriere und es ist uninteressant. Die Karriere eines Pianisten ist etwas Großartiges, bewundernswert. Vor allem für die anderen, selten aber für den Künstler. Wie Sie wissen, sind heutzutage Karrieren sehr fragwürdig und dem Zufall ausgeliefert. Meine Überzeugung, die ich bereits während meiner Studienzeit vertrat, ist, dass man nicht unbedingt Karriere machen muss, wenn man die Musik lieben und praktizieren möchte. Wollen Sie, dass ich weiter über meine Erfahrungen erzähle?
Sehr schön, ich lerne Sie besser kennen durch das, was Sie erzählen.
Nun will ich Ihnen etwas erzählen. Vor 2 Jahren gab ich im Invalidendom Saint-Louis mit dem Orchester de la Garde Républicaine das Konzert von Bach in F-Moll. Dieses Konzert hatte ich 3 Monate lang vorbereitet. Es dauerte nicht länger als 15 Minuten. Danach habe ich es nie wieder gespielt. Diese 15 Minuten entsprachen nicht einer Zeitmessung, sondern lagen jenseits der Zeit. Ich denke noch heute an diesen Moment zurück. Diese Minuten waren sozusagen, wie kann ich es ausdrücken, mehr als ein Zeitabschnitt. Es war ein magischer, heiliger Augenblick, der sich in mir verewigt hat. Zeiten ist in der Musik ein wenig wie die Ewigkeit, die man nicht stoppen kann. Ich hoffe, dass das Publikum im Invalidendom das Gleiche empfunden hat und ich es nicht ermüdet habe.
Bedauern Sie es manchmal in manchen Situationen Ihres Lebens, dass Sie nicht professioneller Pianist geworden sind?
Sollte ich etwas bedauern, so wäre es nicht dieses.
Was dann?
Das ist mein Geheimnis. Können Sie ein Geheimnis für sich behalten?
Kann ich. Selbstverständlich.
Ich auch. Ich auch. Aber ich werde für Ihre Zuhörer eine Ausnahme machen und es Ihnen verraten. Was ich bedauere, ist die Zeit, die ich nicht dem Klavier gewidmet habe. Ich bin allzu sehr mit dem Begriff Kalkül und Vernunft beschäftigt. Ich frage mich übrigens, ob dies nicht den Deutschen, deren Literaturenphilosophie anzulassen ist. Ich fürchte, dass ich von der Hegelschen Vernunft angesteckt bin. Offen gestanden vermisse ich es, weder keine Karriere gemacht zu haben, noch kein Profi geworden zu sein. Was mir fehlt, das ist die Zeit. Die Zeit, um noch mehr und richtiger arbeiten zu können, das Klavierspiel noch besser zu beherrschen, bis mein Gewissen ruhig ist, wie das Meer bei Ebbe, wenn sie nach der Flut, nach den Wellen nichts mehr bewegt. Sie können sich nicht vorstellen, wie gern ich die Zeit festhalten würde, wie viel Liebe es mir wäre, wenn der Tag 40 statt 24 Stunden hätte. Meinen Sie, dass das jemals möglich sein wird?
Leider hat es die Natur und die Welt und wer auch immer, das Universum, Gott oder was man auch für Erklärungen anführen könnte, ist nicht so eingerichtet. Trotzdem, wie viel Zeit nimmt das Klavierspielen jetzt in Ihrem Leben ein? Sie sind ja Professor an der Sorbonne. Das heißt, das ist ein ansprechender, ein demanding Job, würde ich sagen, eine herausfordernde Arbeit. Wie viel Zeit nimmt das Klavierspielen in Ihrem Leben jetzt ein?
20 zu kurze Stunden pro Woche. Aber bitte verraten Sie das aber nicht dem Präsidenten meiner Uni, denn sonst könnte er sich einige Fragen stellen.
Was glauben Sie, ist nach Ihrer Meinung, was glauben Sie, sind nach Ihrer Meinung die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Amateur und einem professionellen Musiker?
Wissen Sie, wenn ich die Finalisten nehme, sehe ich kaum Unterschiede.
Tatsächlich, also der Unterschied ist ja doch immerhin der, dass einige sind eben professionelle Musiker geworden und die anderen nicht. Ist es denn in der Zeit, seitdem der Wettbewerb existiert, schon einmal vorgekommen, dass ein Teilnehmer später eine professionelle Pianistenkarriere begonnen hat?
Leider ja.
Warum? Warum leider?
Deshalb, weil es nicht das Ziel des Konkurs ist. Unter mehr als 1000 Kandidaten habe ich nur einen einzigen kennengelernt, einen amerikanischen Informatiker aus New York. Er hatte den Konkurs im Jahr 2000 gleichrangig mit einem anderen gewonnen. Der eine wurde Pianist und sein Mitspieler aus Colorado blieb Restaurator. Er hatte das Opus 109 von Beethoven, die Jeux d'eau von Ravel und die Variation sérieuse von Mendelssohn gespielt.
Sie führen das Halbfinale und auch das Finale des Wettbewerbs im großen Hörsaal der Sorbonne und im Salgavo durch. Für die Benutzung solcher Säle entstehen üblicherweise Kosten. Das bringt mich auf die Frage, wie finanzieren Sie den Wettbewerb überhaupt? Wie gewinnen Sie Sponsoren?
Der Konkurs, der Wettbewerb wird finanziert durch die Einnahmen und die Schirmherrschaft einer großen Bank, BNP Paribas Asset Management. Der Rektor der Sorbonne ist mein Chef und ich arbeite auch dort. Auf diesem Grund kann er mir den großen Hörsaal der Sorbonne zu einem Freundschaftspreis überlassen. Wir sind sehr stolz, den Konkurs an der Sorbonne zu veranstalten, dort wo ehemals Yehudi Menuhin und Karl Münch gespielt haben. Das Kulturministerium unterstützt uns auch, obwohl der Staat nicht viel Geld zur Verfügung hat. Sein Beistand ist daher mehr symbolisch. Hingegen leistet uns das Außenministerium tatkräftige Hilfe, weil es sämtliche Kulturattachés Frankreichs in der ganzen Welt beauftragt, für den Konkurs zu werben und ihn zu fördern. So bekommen wir Bewerbungen aus Sri Lanka, Aserbaidschan, Kalifornien, Costa Rica, aber selbstverständlich auch aus Hamburg.
Und aus Deutschland. Und einen Sponsor.
Aus Deutschland.
Und einen Sponsor haben Sie sicherlich vergessen. Ich denke, Radio Klassik ist auch sehr, natürlich sehr hilfreich, dass Sie das. Das ist sehr wichtig auch. Also
sehr.
Wie war der Wettbewerb am Anfang? Wie ist der heute? Hat sich der Wettbewerb verändert im Laufe der Jahre?
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Der Geist ist unverändert geblieben. Dinge, die gut laufen, sollte man nicht ändern. Was sich hingegen geändert hat, ist das Niveau des Konkurs, das enorm angestiegen ist.
Was macht Ihnen am meisten Freude bei diesem Wettbewerb?
Kandidaten aus aller Welt zu empfangen, ihr Zaudern, ihre Persönlichkeit zu entdecken. Das ist das, was mir am meisten Freude macht. Und vor allem die Kandidaten aus Deutschland.
Warum gerade aus Deutschland?
Weil ich dort mein Studium absolviert habe. Das war in München, als ich Stipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung war. Ich hatte damals dem Rektor Lobkowitsch, einem in Deutschland sehr bekannten Wissenschaftler, eine Doktorarbeit vorgeschlagen. Er war unglaublich bewandert und noch mehr distinguiert. Wir hatten uns übrigens mehr über Aldo Schön unterhalten als über das eigentliche Thema der These.
Wer war Aldo Schön?
Er war Klavierlehrer und er gab mir Privatklavierunterricht an der Bayerischen Hochschule für Musik. Zur selben Zeit traf ich auch in Hamburg den berühmten Bankier Warburg. Er gab mir auch wertvolle Informationen über mein Forschungsgebiet, und zwar die stillen Rückstellungen und deren Einflüsse auf die Ertragslage der deutschen Banken. Mein Geist bewegte sich damals ständig zwischen Chopin und der Betriebswirtschaft. Ich verspreche, ein anderes Mal werde ich Ihnen beichten, in welche Richtung der Wind am meisten blies.
Ja, es ist immer so eine Frage, wenn so ein Wettbewerb schon so etabliert ist und so einen auch großen Namen in der Musikwelt der Amateure hat. Aber man fragt sich natürlich trotzdem, wenn einmal Veränderungen vorkommen, wie ist für eine Nachfolge, wenn Sie den Wettbewerb einmal nicht mehr machen, vorgesorgt? Also was kommt nach Ihnen?
Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Denn ich lebe ja noch. Sie können mir diese Frage eventuell in 40 Jahren noch einmal stellen.
Also diese Frage stellt man im Grunde ja natürlich eigentlich nicht so gerne, aber ich möchte sie gar nicht stellen. Aber was passiert nach Ihrem Ableben?
Was passiert? Was ich heute dazu sagen ist, dass die Welt nicht untergehen wird. Und vielleicht können Sie mir ja auch helfen, einen begabten Deutschen zu finden, dem ich das Ruder übergeben kann.
Merci beaucoup.
Merci. Vielen bien. Dank. Au revoir.